Es ist ein Schmerz, der nicht vergeht. Ob unbewusst oder bewusst, Holocaust-Überlebende geben ihre Empfindungen und Verletzungen an die eigenen Kinder weiter. Auch wenn sie nie von ihren Erfahrungen berichten, viele haben bis zuletzt nie von ihren furchtbaren Erlebnissen erzählt. Und doch sind diese zutiefst traumatischen Verwundungen da und sie beschweren auch die nachfolgenden Generationen. Wie sehr, das hat der Publizist, Anwalt und Moderator Michel Friedmann jetzt in seinen Lebenserinnerungen festgehalten. Fremd heißt sein Buch und ich freue mich, dass wir jetzt mit ihm in SWR 2 am Samstagnachmittag darüber sprechen können. Grüß Sie, Herr Friedmann.
Guten Tag.
Herr Friedmann, Sie haben sich mit Ihrem neuen Buch Fremd, muss man sagen, fast nackt gemacht, weil Sie so viel von sich preisgegeben haben. Also das ist wirklich sehr, sehr persönlich, diese Mischung aus Rückschau und Bestandsaufnahme. Ist dieses Buchprojekt auch eine Art Befreiungsschlag?
Ich wollte exemplarisch an meinem Leben darstellen, was viele Menschen in diesem Land erlebt haben: Ausgrenzung, Diskriminierung, Fremdsein, das Fremdbleiben, das Fremdsein in dieser Welt. Und bei mir kommt eben hinzu, dass meine Eltern die Shoah überlebt haben, ich hier mit jungen Jahren nach Deutschland gekommen bin und die Spirale des Schweigens erlebt habe, währenddessen gleichzeitig bei uns Tränen flossen, Trauer herrschte. Und diese Fassade, die bis heute in den meisten Familien aufrechterhalten wird mit der Legende, was hätten wir denn schon tun können oder wir wussten von nichts, war eine ganz furchtbare Erfahrung im Gegensatz zu dem, was bei uns zu Hause stattfand.
Diese Diskrepanz, also wie Sie sie beschrieben haben, diese Erwartung, ganz Deutschland hätte eigentlich ein Gefängnis sein müssen, und dann aber die Erfahrung zu machen, dass darüber geschwiegen wird und man spricht von Stunde Null und von Neuanfang, als wenn nichts gewesen wäre. Was macht das mit einem? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich habe ein ambivalentes, ein trauriges, ein schmerzhaftes Leben als Kind und Jugendlicher erlebt. Ich habe andererseits die Hoffnung meiner Generation erlebt, dass wir es besser machen, anders machen. Als wir das alles so betrieben haben, dachte man, wenn die echten Nazis mal nicht mehr leben, dann beginnt eine neue Zeit. Und wir mussten lernen, dass in der neuen Zeit es eine Kontinuität gibt und dass diese Kontinuität sogar zu etwas geführt hat, was ich mir auch nicht vorstellen konnte, nämlich dass zweimal hintereinander eine Partei des Hasses und vor allen Dingen des Antidemokratischen von Millionen Menschen gewählt wurde, die jetzt wieder so tun, als ob sie ihre Hände in Unschuld waschen können. Und dieser Mechanismus ist erschreckend.
Macht Sie das wütend?
Nein, es macht mich traurig. Es macht mich traurig, weil, wie ich das in dem Buch auch exemplarisch beschreibe, Millionen Menschen als Migranten hierher gekommen sind, mittlerweile in zweiter und dritter Generation. Und auch sie bleiben fremd, weil sie fremdbestimmt zum Fremden markiert werden. Und sie können sich anstrengen, sie können machen, was sie wollen. Sie werden als Fremde erlebt. Und das sind schmerzhafte Biografien. Diese Exklusion ist eine dramatische emotionale Erfahrung. Und sehr oft habe ich das auch erlebt, wenn ich dann mit Menschen spreche, auch wenn sie rassistische Vorurteile haben, dass sie sagen, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber darin liegt das Problem, weil letztendlich, wenn wir jetzt nicht im Politischen nur reden, Menschen erleben ihren Alltagsrassismus nicht, währenddessen die Opfer davon werden, daran krank werden. Und das müssen wir erarbeiten, das müssen wir sensibilisieren. Und es gibt etwas Zweites. Ich bin ja auch nicht nur jüdisch, sondern ich bin im klassischen Sinn Migrant.
Sie sind ja, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, so ein bisschen zum Fixstern Ihrer Eltern geworden, zweier Holocaust-Überlebenden. Also Sie waren sozusagen ihre große Zukunft. Das ist natürlich eine ganz große Belastung auch für so ein Kind. Durften Sie sich es überhaupt erlauben, auch mal unglücklich zu sein?
Nein. Ich wollte das Unglücklichsein meiner Eltern relativieren. Ich wollte ihnen Sorge abnehmen. Ich wollte ihren Schmerz löschen. Ich wollte ihrer Traurigkeit etwas entgegensetzen. Ich wollte ihren Hilflosigkeiten eine Antwort anbieten. eine unglaubliche Überforderung. Es ist mir letztendlich nie gelungen, wirklich gelungen. Und diese Dynamik setzte sich fort bis zu ihrem Ableben. Und das, was ich beschreibe, auch das will ich noch mal sagen, exemplarisch, erleben auch in unserem Land Millionen junge Leute, wenn sie mit ihren Eltern hierher kommen. Sie lernen schneller Deutsch, sie sind schneller angekommen, sie erleben, dass ihre Eltern sie darum bitten, im Ausländeramt für sie zu sprechen. Sie erleben die Blicke, sie erleben die Scham, sie erleben sich in einer schwer zu lösenden Identitätsspannung. Und an diesem Blick leiden und scheitern viele Identitäten, Selbstbewusstsein und Urvertrauen. Warum ich das nochmal auch breiter aufschlage, ist, weil es mir in diesem Buch darum ging, das, was wir millionenfach erleben, das können auch Menschen sein, die in Anführungsstrichen nicht das tun, was man tut, sexuelle Präferenzen, andere Diskriminierungstatbestände, denen es schwer gemacht wird zu sein, die sie sein wollen.
Sie haben ja nun inzwischen auch eigene Familie, sind seit fast 20 Jahren verheiratet, haben 2 Kinder. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie auch angekommen sind?
Also meine Familie hat mich aus der emotionalen Obdachlosigkeit befreit. Sie sind das Glück meines Lebens. Aber das Wort angekommen ist so statisch. So von jetzt ab bleibt alles so, wie es ist und alles ist gut. Wenn man so wie ich auch als Philosoph in meiner Arbeit mit Menschen zusammenkommt, sich die Welt anschaut, auch die kleine Welt, in der man lebt, denke ich, nie ist alles gut und nie sollte man, finde ich, sich den Zustand von Angekommensein vormachen. Wir sehen doch, was unser Leben ist. Da war Corona, jetzt ist Krieg. Du kommst nie an im Sinne eines statischen Zustandes. Und mit meiner Biografie, das will ich gerne hinzufügen, ist wahrscheinlich die Alarmbereitschaft größer als bei Menschen, bei denen es scheinbar immer schon so war, dass sie angekommen hätten sein können.
Wobei natürlich auch ein solches Buch zu schreiben, das wahrscheinlich auch Ihre Kinder lesen oder vielleicht schon gelesen haben, Ihre Frau sicherlich auch schon gelesen hat, das ist natürlich auch eine Herausforderung für Ihre Familie.
Sie müssen sich aber unsere Familie vorstellen, dass wir sehr offen und viel miteinander reden. Natürlich ist der Text so verdichtet, wie er ist, eine andere Herausforderung. Und natürlich sind da auch Teile drin, die so nicht bekannt waren. Aber sagen wir, die großen Linien, auch die Schwächen und meine Ängste, habe ich immer sehr altersgerecht, aber offen auch mit meinen Kindern besprochen, weil ich glaube, dass das eine Frage des Respektes ist. Sie sollen wissen, wer ihr Vater auch ist. Und ich bin sehr glücklich, dass wir darüber sprechen können. Also wir versuchen, keine Tabus zu haben.
Und wie leben Sie Ihr Judentum auch in der Familie? Ist das sehr aktiv?
Also wir führen kein religiöses, aktives Leben. Wir gehen zu den hohen Feiertagen in die Synagoge. Aber wenn man, so wie ich, erlauben Sie mir die Metapher, den Davidstern im Gesicht oder im Namen eingetragen hat, dann ist natürlich das Thema des Judentums bei uns zu Hause auch immer präsent. Das Politische, das Kulturelle, das Traditionelle, aber leider auch oft die Reaktion auf das Judentum. Jedenfalls nicht, was ich mir wünschen würde. Ich wäre gerne so selbstverständlich, wenn ich sage, ich bin jüdisch, wie andere sich fühlen können in diesem Land, wenn sie sagen, ich bin christlich. Es ist eine Information, die nicht koloriert ist. Und wenn Sie jüdisch sagen, laufen eben bei den meisten Menschen sehr viele Filme ab.
Wobei man sagen muss, es gibt ja auch so eine viel zitierte junge jüdische Generation, die sich sehr unverkrampft, zumindest so sieht es aus, sich darstellen. Also nehmen wir ein Beispiel, Künstler Daniel Donskoy, der war auch schon bei uns zu Gast hier in SWR 2 am Samstagnachmittag. Der hat ja für seine Sendung Late Night Jews den Grimme-Preis bekommen, weil er eben so einen flotten Umgangston hat auch. Und was die Darstellung dieses jungen Judentums angeht, ist das für Sie etwas vielleicht auch eine Art und Weise, wie Ihre Söhne mit dem Judentum umgehen?
Also meine Aufgabe, die ich übernommen habe, ist die politische Auseinandersetzung, die ich aber übernehme, damit innerhalb des Judentums eine maximale Emanzipation und Entkrampftheit möglich ist. Also so gesehen ist das, was Sie gerade beschreiben, etwas, was ich mit glänzenden Augen sehe. Und es gab das genauso auch in meiner Generation. Aber mein Schwerpunkt auch in der Arbeit, die ich nach außen mache und auch in diesem Buch, das ich hier geschrieben habe, ist den Menschen auch deutlich zu machen, wie viel Schmerz stattfindet, auch heute. Und dass diese Giftpfeile sowohl im Alltag, aber auch von Querdenkern, von AfDlern, von Menschen im eleganten Anzug und im Cocktailkleidchen, die das so nebenbei sagen, aber das Gift ist dasselbe, auch wenn es mit eleganteren Worten beschrieben wird, dass das leider noch Alltagserfahrung ist. Und das gilt für andere Minderheiten auch.
Und gegen diese Alltagserfahrung muss man immer wieder ankämpfen und darauf aufmerksam machen. Das machen Sie mit Ihrem Buch Fremd. Man sollte vielleicht nochmal klären, es ist ja im Grunde so ein lyrischer Text. Also es ist auch nicht chronologisch, es sind eher so Erinnerungsmomente. Wieso haben Sie diese Form gewählt?
Es ist kein Gedicht. Es ist ein Text, der versucht, Haut, Fett und Muskeln vom Knochen zu entfernen und in äußerst puristischer, reduzierter Sprache sich auszudrücken. Und ich glaube, dass das dem Leser und der Leserin den Raum schafft, sich permanent selbst während des Lesens zu fragen, was macht das mit mir? Kenne ich das? Fühle ich das?
Das, glaube ich, erreichen Sie auf jeden Fall, ist mein Eindruck. Herr Friedmann, wir fragen unsere Gäste immer am Ende, welchen Musiktitel Sie denn gerne hören würden. Welchen Titel haben Sie sich ausgesucht?
Yesterday von den Beatles.
Warum gerade diesen?
Erstens, weil die Beatles Musikgeschichte sind und ich erstaunt feststelle, dass auch meine Kinder, ob das die Beatles, die Stones, Udo Lindenberg angeht, heute genauso wieder fasziniert sind wie ich, der nun doch etwas älter geworden ist. Und zweitens, weil Yesterday, also was gestern war, in der Melancholie, aber auch mit der Akzeptanz der Realität so unglaublich berührend ist, dass auch wenn ich dieses Lied seit Jahrzehnten kenne, ich das Gefühl, dass das Lied produziert und was bei mir vor Jahrzehnten hergestellt wurde, immer noch herstellt.
Dann versuchen wir das jetzt herzustellen. Wir spielen es für Sie, Yesterday von den Beatles. Herzlichen Dank an Michel Friedmann. In SWR 2 am Samstagnachmittag haben wir mit ihm über sein neues Buch gesprochen, Fremd. Es ist im Berlin Verlag erschienen. Herzlichen Dank, Herr Friedmann.